Dann, ja, willkommen zur Vorlesung heute. Der Herr Pottlich ist heute immer noch nicht da, aber nächste Woche wird er wieder einspringen. Und heute werde ich euch das Thema Pillbox näher bringen. Wir werden uns heute also mit dem einfachsten Beispiel eines Resonators beschäftigen. Ich habe dazu auch mal was mitgebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Pillbox oder auch eine Keksdose in dem Fall. Und wir werden uns heute mit der analytischen Beschreibung davon beschäftigen. Okay, wie fängt man am besten damit an? Man nimmt das Grundlegendste, was wir in der Elektrodynamik haben. Wir nehmen uns also die Maxwell-Gleichung her. Was haben die für eine Bedeutung? Die sind für die Theoretiker das A und O in der Elektrodynamik. Für die angewandten Physiker sind sie nicht ganz so handlich, weil man kann damit zum Beispiel nicht ohne weiteres mal eben Widerstand in einem Stromkreis ausrechnen. Aber in dem Fall, den wir heute betrachten werden, sind sie ganz essentiell. Wir haben also hier die vier Maxwell-Gleichungen mit Materie. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu betrachten, schauen wir uns das Ganze aber im Vakuum an, da wir ja im Allgemeinen in Resonatoren Vakuum vorliegen haben. Das heißt, die Cavities werden entsprechend vorher abgepumpt. Und das heißt, in guter Näherung können wir also von diesen Maxwell-Gleichungen ausgehen. Und ja, jetzt wollen wir also irgendwie uns mal anschauen, wie die elektrischen und magnetischen Felder in so einer Kavität aussehen könnten. Dazu wählen wir folgenden Ansatz. Wir nehmen uns also die zweite Maxwell-Gleichung her, also die Rotation E ist minus dB nach dt und wenden darauf nochmal eine Rotation an. So, da können wir, wie man aus der Vorlesung, aus der theoretischen Physik schon kennt, ist eben Rot E nichts anderes als Grad Diff E minus Diff Grad E oder auch Laplace-Operator E. Die Divergenz E, haben wir hier schon vorweggenommen, ist eben 0, da wir ja keine Ladungen haben im Raum. Das heißt, es bleibt nur noch minus Laplace E übrig. Weiterhin haben wir hier hinten die zweite Maxwell-Gleichung verwandt. Das heißt, wir haben hier Rot E ist minus dB nach dt. Das heißt, das haben wir jetzt einfach hier nochmal hingeschrieben. An dieser Stelle vertauschen wir einfach die beiden Operatoren, den Nappler-Operator mit dem Partialoperator und haben dann diesen Ausdruck hier stehen. Und das ist ja nichts anderes als die vierte Maxwell-Gleichung, die wir hier schon stehen haben. Rot B ist, minus 1, ist 1 durch C Quadrat dE nach dt. Entsprechend hier durch das Minus hier vorne, was wir mitgeschleppt haben, haben wir den ganzen Ausdruck mit Minus. Wenn wir das jetzt alles sortieren, auf eine Seite bringen, kommen wir auf diesen Ausdruck und das ist schon unsere Wellengleichung, die wir gesucht haben. Analog kann man das Ganze auch mit dem B-Feld machen. Das heißt, man würde hier oben entsprechend Rot B machen, würde analog dazu vorgehen und kommt dann auf dieses Ergebnis, ja, was sich ja sehr gut mit dem E-Feld deckt. Wir haben also die Wellengleichung im Vakuum jetzt hergeleitet. Das ist eine homogene, lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung. So, das heißt, unsere Lösungen hierfür werden folgendermaßen aussehen. Wir haben also jetzt beispielsweise beim E-Feld die Raumkomponenten und eine Zeitkomponente. Die Raumkomponente lassen wir jetzt erstmal so stehen, wie sie ist. Dazu komme ich dann im Folgenden. Die Zeitabhängigkeit wird einfach, da wählt man natürlich eine E-Funktion, da die ja sehr einfach diese Differentialgleichung löst. Wenn wir jetzt einen Resonator haben, da haben wir natürlich Wände. Wir haben also Randbedingungen. Wir befinden uns ja nicht einfach im freien Raum, sondern wir haben entsprechend diese Metallwände. Und für diese Metallwände gilt natürlich Folgendes. Und zwar, dass der normalen Vektor gekreuzt mit dem E-Feld 0 sein muss. Was nichts anderes bedeutet als, es gibt kein E-Feld, das senkrecht auf N steht. Und damit haben wir keine tangentiale E-Feld-Komponente. Oder auch anders ausgedrückt, die elektrischen Felder stehen immer senkrecht auf der Metalloberfläche. Im Gegensatz dazu haben wir die Magnetfelder. Für die gilt normalen Vektor mal H, also das Skalarprodukt aus normalen Vektor und Magnetfeld, muss 0 sein. Es gibt also kein B-Feld, das parallel zu N steht. Somit keine normale B-Feld-Komponente. Oder auch anders ausgedrückt, das Magnetfeld ist immer parallel zu den Metalloberflächen. Gut, jetzt nähern wir uns so langsam mal der Pillbox. Wir betrachten das Ganze jetzt also, die Wellengleichung in Zylinderkoordinaten. Das heißt, wir haben den Laplace-Operator hier in Zylinderkoordinaten ausgedrückt. Sieht dann natürlich nicht mehr ganz so handlich aus, aber wenn wir eine Lösung für so eine Pillbox haben wollen, dann müssen wir da durch. Ja? So, was wir jetzt hier vorweggenommen haben, ist die Lösungen, die wir hierfür gleich erhalten werden, die haben eine unterschiedliche Ausprägung in den Raumrichtungen. Und zwar jetzt entsprechend in den Zylinderkoordinaten müssen wir jetzt das Ganze betrachten. Und dafür haben wir verschiedene Indizes, die wir jetzt einführen. Wir haben zum einen den Index M. M steht für die Zahl der Knoten in Phi-Richtung. Mit Phi-Richtung ist jetzt gemeint, entsprechend von diesem Zylinder, ja, diese Richtung, die Winkelabhängigkeit. Dann haben wir noch einen Knoten, ein Index N, der steht für die Zahl der Knoten in radialer Richtung. Wobei hier mit radialer Richtung der Radius R gemeint ist, der zwischen 0 und Groß R, also der Begrenzung, liegt. Das heißt, entsprechend hier entlang des Radius des Zylinders. Dann haben wir noch einen Index P, der beschreibt die Zahl der halben Perioden in Z-Richtung. Wobei Z natürlich zwischen 0 und der Gesamtlänge des Zylinders sein kann. Das heißt, wir betrachten jetzt diese Richtung. Okay. Ja, so sehen die Lösungen dann aus. Sehen auf den ersten Blick etwas umfangreicher aus. Sehen Sie ja auch. Wenn man mal einen groben Blick drüber wirft, so haben sie aber doch vieles gemeinsam, die einzelnen Komponenten. Ja, wir haben also immer entsprechend natürlich den Maximalausschlag E0. Dann haben wir hier diese JMs, das sind die Bessel-Funktionen M der Ordnung, je nachdem, welche Lösung man betrachtet. Das X steht hier für die Nullstelle der Bessel-Funktion. Rho wäre der Radius. Und man hat ja entsprechend Cosinus-Terme hier noch. Wenn man sich die anderen Komponenten anschaut, sieht es ähnlich aus. Man hat hier halt noch einen Vorfaktor dabei, man hat wieder das E0. Diesmal hat man die Ableitung der Bessel-Funktion, auch wieder hier die Nullstelle aber der normalen Bessel-Funktion, also Jm. Und hier hat man Cosinus-Sinus-Term. Ja, das entsprechend E phi funktioniert das Ganze ähnlich. Diesmal wieder Jm und zwei Sinus-Terme. So, wir betrachten jetzt hierbei eine transversal-magnetische Mode. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Das heißt, transversal-magnetisch bedeutet in dem Fall, das Magnetfeld hat nur eine Komponente transversal zur Strahlrichtung oder halt zur Zylinderachse in dem Fall. Das heißt, das kann sich nur kreisförmig ausbreiten und hat keine Komponente in Z-Richtung. Deshalb ist jetzt unser Z definitionsgemäß natürlich dann 0, weil es ja eine TM-Mode ist. Okay. Und ja, für die radiale und die Phi-Komponente des Magnetfeldes erhält man wieder entsprechend Ausdrucke, die ähnlich sind wie bei dem elektrischen Feld. Das Gleiche kann man jetzt sich noch für die transversal-elektrischen Moden anschaut. Ja, wie sehen die hier aus? Transversal elektrisch bedeutet jetzt hier natürlich, dass das elektrische Feld senkrecht zur Strahlachse oder eben zur Zylinderachse, wenn man jetzt keinen Beschleuniger hat, sondern hier einfach nur einen Resonator, bedeutet es also, das elektrische Feld steht senkrecht. Aber jetzt kann das natürlich nicht wie das Magnetfeld sein, also kreisförmig, würde ja gar nicht funktionieren, weil wir haben ja die Bedingung, dass das elektrische Feld immer senkrecht auf den metallischen Flächen stehen müsste. Und demnach, wenn es kreisförmig wäre, würde das hier also gar nicht passen. Das heißt, das elektrische Feld, kann man sich überlegen, wird in der niedrigsten Mode einfach von unten nach oben gehen in der Mitte und nach außen hin würde es diese Bögen schlagen. Ja? Das wäre die niedrigste Mode, also die niedrigste transversale elektrische Mode. Das Magnetfeld würde sich entsprechend um das elektrische Feld schlingen. Das heißt, es würde jetzt hier in der Ebene reinschauen, würde einmal hier rumgehen und hier wieder rauskommen. Ja? Das heißt, wenn das elektrische Feld entsprechend transversal ist, muss das Magnetfeld longitudinal stehen zur Strahlachse oder eben zur Zylinderachse. Und das sieht man jetzt entsprechend auch hier. Die EZ-Komponente ist jetzt natürlich null, weil wir eine transversal elektrische Mode haben. Und für die übrigen Komponenten erhalte ich wieder die Bessel-Funktion bzw. die Ableitung davon und entsprechend Sinus- und Cosinus-Terme. So, hier nochmal zur Übersicht die ganzen Nullstellen. Wir haben also hier auf der linken Seite die Nullstellen der Ableitung der Bessel-Funktion und auf der rechten Seite die Nullstellen der normalen Bessel-Funktion, also der JMs. Im Weiteren wird uns vor allem ein Wert wichtig erscheinen, und zwar dieser Wert. Hat folgenden Grund. Wir möchten uns im Folgenden die Grundmode dieser Pillbox anschauen. Und das ist die TM010-Mode. So, und wie man jetzt hier dann schon sehen kann, 010 würde heißen, der Index M muss 0 sein, dann N muss 1 sein und P müsste auch 0 sein. Das P taucht hier gar nicht auf, weil P unabhängig ist von der Bessel-Funktion. Ja? Das P, das sieht man, das taucht immer nur hier hinten auf. So, das heißt, dieser Wert 2,405, der wird uns jetzt im Weiteren noch häufiger begegnen, weil er entsprechend wichtig ist. Okay, ja, die Resonanzfrequenz von so einer Struktur. Die Herleitung dazu, die haben wir uns jetzt hier mal erspart, kann man aber im Skript nachlesen, ist etwas aufwendiger, aber machbar. Man geht also einfach von den Wellenzahlvektoren aus, schaut sich an, wie die Bedingungen hierfür sind und kombiniert es mit den elektrischen und magnetischen Feldern, die man sich ja hierher geleitet hat und kommt dann schließlich auf diese beiden Bedingungen. Einmal die Resonanzfrequenz für die transversal elektrischen Moden, das ist also eine recht handliche Formel, und die Frequenz für die transversalen magnetischen Moden. Wenn man sich die so anschaut, sieht man, oh, die sind ja sehr ähnlich, unterscheiden sich lediglich dadurch, dass man hier bei den transversalen magnetischen Moden entsprechend die Nullstellen der Bessel-Funktion vorliegen hat und bei den transversal elektrischen Moden die Nullstellen der Ableitung der Bessel-Funktion. So, wir haben ja gesagt, wir wollen uns mal die 010-Mode anschauen. Das heißt, wir setzen jetzt hier mal entsprechend x-01 und x01 ein und erhalten dann für die transversal magnetische Mode diese Bedingung. Entsprechend als Omega geschrieben, diesen Ausdruck. Ja, also eine sehr einfache Formel, um die Frequenz auszurechnen, diese Grundmode. So, ja, wie sehen jetzt da die elektrischen und magnetischen Felder aus? Ja, wir haben ja jetzt immer noch diese recht unhandlichen Ausdrücke, aber wenn wir jetzt mal einfach M gleich 0 setzen, N gleich 1 und P gleich 0 setzen, dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. dann haben wir einfach hier dieser Cosinus-Ausdruck, in dem ja das Phi steckt, der wird durch das m gleich 0, wird der 0 und damit ist der Cosinus 1. Genau das gleiche für diesen hinteren Cosinus-Ausdruck, wo ja das P drin steckt, wenn der 0 ist, also ist das Argument 0 und der Cosinus ist auch 1. Das heißt, wir haben also räumlich gesehen für die EZ-Komponente einen konstanten Wert. Werden wir uns auch gleich nochmal anschauen. Für die Radiale und die Phi-Komponente des E-Feldes sieht es ein bisschen anders aus. Dadurch, dass wir entsprechend Sinustherme hier drin haben und die alle multiplikativ in der Formel verstrickt sind, wird natürlich durch die Null im Sinus der ganze Sinus Null und damit alles Null. Das heißt, wir haben also keine radiale Komponente des E-Feldes und auch keine Phi-Komponente des E-Feldes. Unsere Formel, unsere einzige Feldkomponente für das E-Feld sieht also folgendermaßen aus. Wir haben also EZ, das entsprechend entlang der Z-Achse konstant ist, das lediglich mit dem Radius, also nach außen hin, wird es ein bisschen abfallen, das schauen wir uns gleich noch an. Und natürlich ist es zeitabhängig. Ja? Das heißt, es wird natürlich immer seine Richtung wechseln. Das Ganze wird dann entsprechend so aussehen. Wir haben also das E-Feld, jetzt schauen wir hier auf den Zylinder drauf. Und hier sieht man jetzt erstmal diesen Term hier. Und zwar, dass es mit dem Radius nach außen hin abfällt. Wenn wir uns gleich nochmal anschauen, wenn wir uns die Bessel-Funktion anschauen, weil die Bessel-Funktion, die muss man sich dann nochmal detailliert anschauen. Jedenfalls, wir haben eine Abhängigkeit nach außen hin, aber das elektrische Feld ist, wie bereits erwähnt, nur in Z-Komponente gerichtet. Ja? Wir haben keine Komponente, die hier mal nach außen zeigt oder im Kreis, ja? Weil, wie gesagt, R und Phi sind Null. Wenn man jetzt seitlich auf diesen Zylinder drauf schaut, dann sieht man ganz schön, wie gesagt, Z konstant. Und wenn man nach außen hingeht, wird es schwächer, aber entsprechend immer in Z-Richtung haben wir ein konstantes Feld. So, jetzt der Vollständigkeit halber natürlich die B-Felder noch. BZ war ja natürlich 0, weil das ist ja eine transversalmagnetische Mode. Die radiale Komponente ist auch hier, so wie beim E-Feld auch 0, weil wir hier einen Sinusterm drin haben und der macht uns das Ganze hier zur 0. Bei der Phi-Komponente sieht es ähnlich aus wie vorhin bei der EZ-Komponente. Wir haben also hier zwei Cosinusterme und da das Argument der Cosinusterme 0 ist, haben wir hier eine 1 stehen jeweils und damit bleibt nur noch der vordere Term hier übrig. Und demnach ist B Phi konstant. Hier nochmal aufgeschrieben, wie der ganze Term aussieht. Hier auch schon mit den entsprechenden Werten x01 eingetragen, weil wir im Folgenden uns mit der TM010-Mode beschäftigen. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen weiter spinnen. Also hier nochmal die Formel aufgeschrieben. Jetzt kann man noch das Omega ersetzen mit diesem Ausdruck, 2,405 mal C durch R, das hat man von vorhin, als wir die Resonanzfrequenz ausgerechnet haben, da steckt ja die x01-Nullstelle der Bessel-Funktion drin. Daher kommt natürlich diese 2,405. Wenn man das einsetzt, kann man hier noch ein bisschen was wegkürzen und man kommt auf diesen Ausdruck. Oh, jetzt kann man hier an der Stelle noch das Ganze ein bisschen weiterspinnen. Man kann also hier diesen Ausdruck J0', also die Ableitung der Bessel-Funktion 0 der Ordnung, noch ein bisschen anders ausdrücken, indem man hier diese Formeln, also diese Rechenregeln für die Bessel-Funktion anwendet. Man kann also jetzt hier J0' einsetzen und bekommt dann entsprechend hier den Ausdruck. Das hier vorne fällt weg, weil wir ja hier n gleich 0 haben und wir haben dann die J-1 Bessel-Funktion. J minus 1 kann man wiederum umschreiben als minus 1 hoch 1 J 1. Das heißt, was wir dann letztendlich haben, wir haben J0' entspricht dann minus J1 von x. Okay? Also einfach nur hier an dieser Stelle angesetzt und das Ganze ein bisschen weiter gesponnen, sodass wir entsprechend einfach unsere Ableitung der Bessel-Funktion umgeformt haben in eine Bessel-Funktion erster Ordnung. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Wir haben ja schon gesagt, keine Z-Komponente, keine R-Komponente, wir haben nur eine Phi-Komponente und die ist entlang der Phi-Richtung konstant. Das heißt, wenn wir uns hier im Kreis bewegen, sieht man, dass die Intensität immer gleich ist. Lediglich, wenn man jetzt nach außen geht, sieht man, dass sich das Feld verändert. Das sieht man jetzt auch hier, wenn man sich die Formel anschaut. Wir haben jetzt hier nicht die J0, so wie bei der EZ-Komponente, sondern die J1. Ja, wir werden uns gleich die Funktion dazu nochmal anschauen. Dann sieht man auch, warum das hier diesen etwas komischen Verlauf auf den ersten Blick annimmt. Jedenfalls ist die Phi-Komponente natürlich vom Radius abhängig und verändert sich entsprechend. Wenn wir jetzt wieder seitlich, also hier ist ein seitlicher Schnitt dieses Zylinders anschaut, sieht man entsprechend auch wieder hier das Magnetfeld, wie es eben kreisförmig hier entlang läuft in den einzelnen Segmenten und ja, in Z-Richtung haben wir natürlich keine Komponente, aber entlang Z ist es immer von der gleichen Stärke. Okay, ja, jetzt hier nochmal die Bessel-Funktion und zwar die beiden, die uns interessieren. Wir haben also hier auf der linken Seite mal geplottet die Bessel-Funktion nullter Ordnung. Die fängt also mit einem Maximum an. Und dann ja, macht sie eigentlich einen Verlauf wie ein abfallender Kosinus, ja? Wenn man das mal ganz grob betrachtet. Entsprechend haben wir hier im Blau die Bessel-Funktion erster Ordnung, fängt mit einer Null an und ja, schwingt dann fröhlich vor sich hin wie ein Sinus. Wenn man jetzt hier mal ranzoomt, und zwar hier in diesen Bereich, in diesen vorderen Bereich, das hat man hier auf der rechten Seite, dann kann man ganz gut erkennen, wie das elektrische und das magnetische Feld sich verhalten. Wenn man jetzt den Radius, also wenn man sozusagen sich auf die Mitte der Zylinderachse setzt und radial nach außen geht. Und zwar hat man in der Mitte das stärkste Feld und es fällt nach außen hin ab, bis es, wenn es auf die metallische Oberfläche trifft, bei Null ist. Genau das hat man ja auch erwartet, weil die Randbedingung sagt uns ja, dass da ein Knoten sein muss. Das heißt, da muss das elektrische Feld Null sein. Hat man ja auch, ich noch mal kurz zurückgehe, hier ganz schön gesehen, in der Mitte maximal und nach außen hin fällt es ab. So, bei dem Magnetfeld sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir ja im Magnetfeld zwar auch die Nullstelle der nullten Bessel-Funktion drin, aber die Funktion ist diesmal die J1. Das heißt, die wird natürlich jetzt nicht an der Stelle 2,405 auf 0 abfallen, sondern sie fällt leicht vom Maximum ab, vom maximalen Wert. Ja, der maximale Wert ist hier in etwa 0,58 circa und fällt dann auf den Wert 0,52 ab. Sieht man auch hier ganz leicht angedeutet. Wir haben also in der Mitte ist das Magnetfeld 0, steigt dann an, bis circa 80% hat es den Maximalwert dann erreicht und fällt dann nochmal leicht ab. Sieht man hier angedeutet durch die orangenen Pfeile. Hier bei Rot sind sie maximal und bei Orange ist der Wert schon etwas niedriger. Wie gesagt, hängt damit zusammen, diesmal ist es entsprechend, ist es bei dem Magnetfeld die Bessel-Funktion J1 und nicht die J0. Deswegen fällt es natürlich nicht ab. Okay, Jetzt können wir uns noch weitere Parameter anschauen. Der Herr Pottlich hat ja schon vor 2 Wochen die ganzen Hive-Parameter eingeführt. Jetzt, wo wir die analytische Betrachtung der Felder gemacht haben, können wir das Ganze natürlich für die ganzen Parameter einsetzen. Also fangen wir mal an mit der Energie. Hier haben wir den Ausdruck. Einmal W ist gleich 1/2 μ0 Integral h Quadrat dv oder auch ausgedrückt über das elektrische Feld entsprechend 1/2 ε0 mal Integral e Quadrat dv. Im Gleichgewicht muss das natürlich identisch sein, deswegen sind die beiden Ausdrücke äquivalent. Schauen wir uns das doch einfach mal an, wenn wir jetzt das H-Feld, was wir vorhin hergeleitet haben, jetzt in diesen Ausdruck einsetzen. Ja? Das heißt, wir hatten ja, kann man hier nochmal sehen, ja, hier haben wir es als B-Feld. Ja, aber ist ja dann auch kein Problem, einfach das als H umzurechnen. Ja? B ist einfach μ0 mal H, kann man sich ja ausmalen, wie das dann ist. Dann hat man entsprechend hier statt μ0 1/μ0 stehen, wenn man also statt HB schreibt und hat diesen Ausdruck. Und wir integrieren jetzt natürlich in Zylinderkoordinaten. Das heißt, wir müssen jetzt hier dieses Volumenintegral in Zylinderkoordinaten lösen. Das ist natürlich für die dφ und dz-Komponente sehr einfach, ja, weil wir haben einfach hier 2π und L, die natürlich hier vorne dazukommen als Faktoren. Statt c und μ0 kann man auch einfach ε0 schreiben. Haben wir auch noch ein bisschen was gewonnen. Bleibt nur noch dieser Ausdruck hier im Integranten stehen. So, wir haben also die Bessel-Funktion erster Ordnung zum Quadrat mal r dr. So, wie kann man das jetzt lösen? Hier nochmal hingeschrieben. Kann man mit Hilfe folgender Formel lösen. Also hier nochmal allgemein dieses Integral hingeschrieben. Also r mal Bessel-Funktion n-ter Ordnung zum Quadrat. Und das Argument ist ein Alpha r dr. Dann ergibt es folgende Stammfunktion, diesen Ausdruck. Sieht zwar im ersten Moment fast schon schlimmer aus als das, was man vorher hatte, aber ein paar Dinge fallen uns zum Glück in den Schoß. Und zwar, wenn man jetzt hier die Integrationsgrenzen einsetzt, dann hat man hier, wir haben ja die J1-Bessel-Funktion. Ja. Jetzt setzen wir das mal hier ein. Und für die untere Grenze ist der Wert einfach 0. Ja. Das ist ja einfach der Funktionswert an der Stelle 0 ist 0. Weiterhin, wenn wir jetzt also das einsetzen, dann haben wir ja hier ein J1-1, das heißt, wir haben hier die nullte Ordnung. Und wenn ich da gerade den Radius einsetze, kürzt sich das hier raus. Das heißt, ich habe da sowas stehen wie J0 von 2,405. Und dieser Wert ist ja gerade unsere erste Nullstelle der Bessel-Funktion nullter Ordnung. Das heißt, hier kommt als Funktionswert auch 0 raus. Und da hier ein Mal dazwischen steht, fällt das Ganze hier flach. Ja. Und weiterhin habe ich noch hier hinten, wenn ich also die untere Grenze einsetze, dann habe ich hier ein J2 stehen, weil ich hatte ausgegangen sind wir hier von J1, also haben wir J1 plus 1, demnach J2 und J2 von 0, kann man auch nachlesen, in der Tabelle ist auch 0. Das heißt, das meiste hier fällt also weg. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist der Term, wenn ich das R einsetze, hier vorne. Ja? Und genau das bleibt jetzt noch hier entsprechend dann übrig. Ich habe also nur noch hier diesen Vorfaktor mal der Bessel-Funktion erster Ordnung zum Quadrat an der Stelle 2,405. Das Ganze jetzt entsprechend wieder mit diesen Vorfaktoren zusammen vermischt, komme ich letztendlich auf die Funktion, auf das Argument für die gespeicherte Energie. So. Ja.
diese Lösungen, die wir vorher allgemein aufgeschrieben hatten für die verschiedenen Moden.
Ja.
Da, soweit ich mich jetzt erinnern kann, war ja hinten ein komplexes E hoch I Omega C noch mit dabei, was sozusagen für die
ja.
zeitliche Oszillation. Aber
genau.
Wenn das die allgemeine Lösung ist, dann kriege ich ja keine Lösung, die irgendwie nur real ist, weil das, wenn ich jetzt ein E-Feld wirklich letztendlich angehen will, muss ich ja. Dann darf die Lösung, die ich letztendlich habe, ja eigentlich nicht komplex sein. Das
heißt, nee, die ist ja hier.
Eigentlich noch ein E hoch minus I Omega T, wo ich dann am Ende eine reelle zeitliche Oszillation mit einem Cosinus Omega T oder sowas.
Nee, also was wir hier gemacht haben, ist ja immer schon das zeitliche Mittel. Klar, wenn keine Felder zu einem gewissen Zeitpunkt in dem Resonator sind, ist natürlich auch die gespeicherte Energie null. Aber im zeitlichen Mittel, wenn man also quasi über diese Zeit eine Periode integriert, dann erhält man entsprechend diese Energie.
Ja, klar. Nur wenn ich jetzt ganz allgemein, falls ich mich jetzt gefragt, kann ich ein E-Feld mit einem komplexen E-Omega-T angeben oder bräuchte ich nicht eigentlich noch irgendwie, müsste ich eigentlich fordern, dass das Ergebnis immer real sein muss? Also, Feldkomponente kann ja eigentlich nicht, oder täuscht mich jetzt, aber die sollte ja eigentlich nach Möglichkeit nicht komplex sein.
Nee, die Feldkomponente an sich ist ja auch nicht imaginär. Also, man hat ja. Wir sind ja davon ausgegangen, wir haben ja gesagt, ER, und es wird einfach nur mit diesem E hoch I Omega T mal genommen.
Ja, gut, aber dann ist ja letztendlich.
Dann habe ich ja einen Cosinus Omega, sozusagen, wenn ich die E-Funktion hier umschreibe, habe ich ja einen Cosinus Omega T plus I Sinus Omega T. Ja. Das heißt, ich habe beides. Ich habe einen Realteil und einen Imaginärteil.
Ja, müsste dann nicht irgendwie der Imaginär, also nicht verschwinden irgendwie am Ende. Also, dass ich nur noch.
Für die Betrachtung, wenn ich sozusagen mir den Betrag des E-Feldes anschaue, verschwindet er ja natürlich, ja. Und natürlich ist die entscheidende Komponente, das, was ich letztendlich auch messen kann, ist natürlich nur der Realteil. Ja? Okay. So, stehen geblieben hier. Und ja, die Energie hatten wir uns auch hergeleitet. Machen wir weiter mit der Verlustleistung. Verlustleistung ist ähnlich definiert wie die gespeicherte Energie, nur diesmal mit dem Unterschied, dass wir uns nicht das Volumen, erfüllte Volumen mit Magnetfeld und E-Feldern anschauen, sondern nur die Oberflächen. Diesmal sind die Oberflächen entsprechend entscheidend. Das heißt, ich betrachte hier das Integral h² ds, also die Oberfläche. Und ja, diesmal hat man entsprechend ein RS, das heißt den Oberflächenwiderstand noch mit drin, aber der wird uns im Weiteren nicht beschäftigen, sondern das Wichtige ist jetzt hier, wie löse ich dieses Integral, und da geht man entsprechend analog vor wie vorhin auch. Wir schauen uns jetzt also wieder die Integrale an, und zwar wieder in Zylinderkoordinaten, und das Ganze splitten wir auf in einmal den Mantel und einmal in den Deckel. So, wenn ich mir den Mantel betrachte, habe ich also wieder hier meinen Ausdruck für das Magnetfeld d phi dz. Und wenn ich den Deckel mir anschaue, habe ich entsprechend r dr d phi. Löst man exakt genauso, wie wir es vorhin ja auch schon hatten. Wir sprechen hier von den gleichen Funktionen. Bekomme also hier wieder entsprechend die Ausdrücke für das d phi dz dazu. Hier hinten auch. Und habe hier noch allerlei Vorfaktoren. Ja? Dann kann ich, wenn ich das berechnet habe, alle Ausdrücke miteinander kombinieren, und unser Endergebnis lautet dann folgendermaßen. Ja? Das kann man, wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man das Ganze gerne durchexerzieren, aber wenn man die gespeicherte Energie berechnet hat, verläuft das für die Verlustleistung entsprechend analog. Okay, ein wichtiger Wert ist die Güte bei solchen Resonatoren. Ganz allgemein ist die Güte Q0 Also die intrinsische Güte definiert als Omega W durch PC, das heißt die Kreiszahl mal der gespeicherten Energie geteilt durch die Verlustleistung. Jetzt können wir unsere Werte, die wir für W und PC hergeleitet haben, einsetzen. Sieht hier schon sehr kompakt aus, liegt einfach daran, dass man einfach schon sehr viel vorher wegkürzen konnte und hat entsprechend diesen kurzen Ausdruck. Jetzt kann man das Omega noch ersetzen. Wir betrachten ja die 0-1-0-Mode und da haben wir entsprechend für Omega diesen Ausdruck. Kann man einsetzen. Dann kann man hier nochmal das RS ersetzen. Bekommt man entsprechend diesen Ausdruck unter der Wurzel. Kann noch ein bisschen zusammenfassen und erhält als Ergebnis diesen Ausdruck. Wir haben also die Leitfähigkeit, die natürlich eine wichtige Rolle spielt. Der Radius ist abhängig, ist natürlich also auch wichtig für die Güte. Und ich habe die Dimension dieses Zylinderresonators auch in der Formel. Ja, das ist also abhängig, wie lang so ein Zylinder ist und ja, vom Radius. Okay, kommen wir mal zum Geometriefaktor. Den hat der Herr Pottlich auch vor 2 Wochen ja schon eingeführt bei seiner Besprechung, hat auch das Ergebnis schon vorweggenommen. Jetzt wollen wir das Ganze nochmal uns für die TM010-Mode genauer anschauen. Das heißt, der Geometriefaktor, oder auch geometrische Güte genannt, ist definiert als der Oberflächenwiderstand multipliziert mit der Güte Q0. Entsprechend kann ich jetzt hier meinen Ausdruck für Q0 einsetzen und mit RS multiplizieren. Da sieht man, okay, fällt einfach das RS weg, wenn ich das miteinander mal nehme. Und da bleibt nur noch dieser Ausdruck übrig. Wenn man jetzt hier diese ganzen Konstanten hier auswertet, erhält man letztendlich diesen Ausdruck. 453 mal L durch R geteilt durch 1 plus L durch R Ohm. So. Und der Geometriefaktor, wie der Name schon sagt, da spielen nur die geometrischen Größen eine Rolle. Wir haben also hier nur L und R. Was er jetzt anschaulich bedeutet, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ja? Also man könnte jetzt sagen, eine Struktur hat 200 Ohm als geometrischen Faktor. Dieser Wert an sich ist aber nicht besonders aussagekräftig, sondern er ist erst entscheidend, wenn man zwei verschiedene Geometrien miteinander vergleicht und dann sieht, okay, die eine Struktur hat 200 Ohm, die andere hat 300 Ohm, okay, die mit 300 Ohm hat also die optimiertere Geometrie. Nichts anderes sagt dieser Wert aus. Okay, jetzt können wir uns diesen Geometriefaktor nochmal ein bisschen genauer anschauen, und zwar für diesen Fall, dass wir entsprechend die TM010-Mode haben. Ja? Wir wollen also jetzt irgendwie schauen, dieses L durch R, wie können wir das noch ein bisschen genauer beschreiben oder ersetzen. Wir könnten jetzt also statt L durch R auch schreiben, Omega durch 2,405C. Weil das ist ja gerade 1 durch R. Das hatten wir ja schon öfters verwendet. Das war hier dieser Ausdruck. Nur entsprechend diesmal invertiert. Als Länge wollen wir diesmal genau eine Halbwelle wählen. Und zwar, wenn man jetzt so einen Zylinderresonator als Beschleuniger verwenden wollte, was ja auch in der Praxis geschieht, nur in etwas abgewandelter Form, dann würde man natürlich das so einrichten, dass ein Teilchen, was jetzt hier durch diesen Zylinder rauscht, genau diese Welle sieht. Ja, das heißt, wir passen jetzt unsere Länge genau so an, dass ein Teilchen, was jetzt beschleunigt werden würde, dieses beschleunigende elektrische Feld sehen würde. Das heißt, die Länge muss natürlich sein C mal T halbe, also eine halben Periodendauer, weil wir wollen ja nicht die negative Flanke haben, sondern nur die positive Flanke. Ja, wenn man das so aufschreibt, dann kann man das Groß-T ersetzen mit 1 durch F, kann entsprechend hier, wenn man das wieder umschreibt zu Omega, also 2Pi durch Omega, kann man hier noch ein bisschen kürzen und man kommt auf diesen einfachen Ausdruck für L durch R. Das heißt, in dem Falle, das sind nur Konstanten, komme ich auf ein G von exakt 257 Ohm. Das ist jetzt aber nur der Spezialfall, dass ich eine Pillbox betrachte, in der TM010-Mode und dass ich die Länge so wähle, dass ein Teilchen, das mit einem Bitter von 1 durchrauscht, gerade das maximale Feld sieht. Okay? Ja, das ist. Moment. Ja. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, das können wir dem Herrn Pottlicht entsprechend ankreiden. Also, das sind nicht meine Folien, ja. Genau, okay. Na, also hier. Ja, das sieht ganz danach aus. Richtig, ja. Also Pi durch 2,405. Entsprechend dann hier eingesetzt. Stimmt. Also wenn hier ein C drin wäre, dann würde da ein bisschen was anderes rauskommen. Ja. Das ist richtig. Okay. Das gleiche Spielchen kann man jetzt für die Impedanz machen. Also wir haben ja hier nochmal unseren Ausdruck für die Verlustleistung. Dann haben wir unseren Ausdruck für die Spannung. UA ist nichts anderes als U0 mal dem Laufzeitfaktor. Statt U0 kann man E0 mal L schreiben. Also Spannung ist elektrisches Feld mal Länge natürlich. Und das hat der Herr Pottlech auch vor 2 Wochen bereits gezeigt, dass für eine Pillbox der Laufzeitfaktor 2 durch Pi ist. Für den Fall, dass man ein Teilchen hat, das mit Lichtgeschwindigkeit durch diese Struktur fliegt. Wenn man diese Ausdrücke hier hat, kann man entsprechend die Impedanz berechnen. Die Impedanz ist, Impedanz ist einfach definiert als UA Quadrat durch PC und ja, bekommt dann diesen schönen Term. Entsprechend verfährt man mit R über Q. R über Q ist definiert als U Quadrat durch P durch Omega W durch PC, also U Quadrat durch Omega W. Jetzt setzt man einfach dafür einfach alles ein, was wir bisher so ausgerechnet haben. Das heißt, wir haben hier vorne den Term für UA Quadrat, dann haben wir hier 1 durch W und 1 durch Omega, setzen alle Werte ein, kürzen, fassen zusammen und kommen entsprechend auf diesen Wert für R über Q. Vielleicht nochmal kurz, die Werte hier, die sehen zwar alle so unübersichtlich aus, aber sie haben alle eine wichtige Eigenschaft, man kann sie berechnen und das ist alles andere als selbstverständlich für andere Beschleuniger. Ja, das heißt, diese Pillbox hier kann man wirklich perfekt analytisch berechnen bis aufs kleinste Detail. Sobald man aber irgendwelche Modifikationen macht, irgendwas reinbaut, Triftröhren oder eine andere Geometrie wählt, dann fällt das alles schon mal flach, dann braucht man Simulationsprogramme, weil man ohne weiteres nicht diese ganzen Werte, diese HF-Parameter berechnen kann. So, hier nochmal ein Beispiel für so eine Pillbox, wie sich dann die ganzen Werte verhalten, die HF-Parameter. Wir wählen also als Radius mal 7,65 cm, als Länge 10 cm, erhalten entsprechend eine Frequenz von exakt 1,5 GHz. Im Falle der Supraleitung hätten wir einen Oberflächenwiderstand gemäß der BCS-Theorie von 20 Nanoohm. Im normalleitenden Fall würden wir das Ganze aus Kupfer bauen, das heißt, wir würden, hätten einen Leitwert von 5,8 mal 10 hoch 7, 1 durch Ohm, 1 durch Meter, was jetzt auch schon ein recht guter Wert ist, das ist nämlich der theoretische Wert. Wir möchten gerne mit 1 Megavolt beschleunigen, entsprechend haben wir dadurch, dass wir eine Länge von 0,1 Metern haben, 10 Megavolt pro Meter und gut, ja, für die Bessel-Funktion entsprechend gilt das. Warum das jetzt dasteht, weiß ich jetzt auch nicht, aber gut, wir haben es mal zur Kenntnis genommen. Okay, wenn wir jetzt also einen Vergleich anstellen zwischen einer supraleitenden Pillbox und einer normalleitenden Pillbox, dann fällt Folgendes auf. Wir haben natürlich die gleichen elektrischen Felder und auch die gleichen elektrischen Peakfelder. Ja, das ist ja
erstmal unabhängig von Supraleitung oder Normalleitung, weil das ist ja eine Eigenschaft, was ich entsprechend für Felder da einkoppel. So, der Geometriefaktor sollte natürlich auch der gleiche sein. So, jetzt kommt der große Unterschied. Die Güte ist natürlich eine andere. Und zwar ist die um 5 bis 6 Größenordnungen höher in der Supraleitung. Liegt ganz einfach daran, dass wir bei der Güte den Oberflächenwiderstand drin stehen haben. Und dieser Oberflächenwiderstand ist entsprechend ja bei der Supraleitung 20 Nanoohm und bei der Normalleitung 10 Milliohm. Und das ist eben dieser Faktor, der uns die Werte so unterschiedlich erscheinen lässt. Bei den Magnetfeldern herrscht Idylle und entsprechend auch bei der gespeicherten Energie sind die Werte natürlich auch gleich. Wo man natürlich den Unterschied dann wieder sieht, ist bei der Verlustleistung. Das ist ja nichts anderes als Omega W durch Q0. Das heißt, hier, wo wir hier unsere 5-6 Größenordnungen haben, haben wir hier natürlich entsprechend auch unsere 5-6 Größenordnungen, nur diesmal bei der Supraleitung kleiner und bei der Normalleitung größer. Und genauso die Shuntimpedanz. Shuntimpedanz, da steckt die Verlustleistung drin, das heißt auch die Shuntimpedanz ist hier viel höher als hier. R über Q-Wert ist gleich. Bei der Shuntimpedanz ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, bei der Normalleitung ist es ein sehr wichtiger Wert, weil wenn man wissen möchte, wie viel Leistung muss ich überhaupt in so eine Kavität reingeben, um eine entsprechende Spannung zu bekommen, dann benötigt man natürlich die Shuntimpedanz dafür. Ja? Die Shuntimpedanz kann man vorher simulieren und weiß dann, okay, ich möchte 5 Megavolt an Spannung haben, wie viel Leistung muss ich reingeben? Ja, wie viel Leistung muss ich ausgleichen, sozusagen, um die Felder aufrechtzuerhalten? Und dafür ist dieser Wert hier sehr wichtig. Bei der Supraleitung spielt dieser Wert eigentlich gar keine Rolle, weil man hat fast keine Verlustleistung. Ja? Dieser Wert hier geht eigentlich schon unter. Deswegen ist er nicht allzu aussagekräftig für die Supraleitung. Ja, hier zum Schluss nochmal von den Folien. Nochmal eine kleine Herleitung, wie man die Induktionsspannung jetzt mit den Feldern, die wir hergeleitet haben, berechnen könnte. Wir betrachten jetzt also hier diesen Zylinderresonator von der Seite. Und hier sieht man eben die Magnetfelder, wie die in die Ebene reingehen und wieder rausgehen. Und betrachten jetzt mal das Induktionsgesetz. U ist also minus Phi Punkt. Oder auch minus d nach dt Integral bda. So, und hier an der Stelle setzen wir uns unser Magnetfeld ein, das B, was wir vorhin hergeleitet haben, und berechnen das ganze Integral. Also auch hier wieder entsprechend in Zylinderkoordinaten. Die Fläche A, die durchsetzte Fläche, ist jetzt hier angedeutet. Und ja, wenn man das Ganze integriert, ja, kann man das Ganze wie bisher eigentlich auch machen. Das dz-Integral ist natürlich einfach das L, was da übrig bleibt. Und es bleibt am Ende wieder dieser Ausdruck stehen. Den kennen wir ja bereits. Das hatten wir ja vorhin eine ähnliche Funktion schon. Jetzt kann man, um an diesen Ausdruck ranzukommen, das Ganze noch substituieren. Also diesen Klammerausdruck ersetzen wir jetzt mal mit y. Entsprechend muss ich natürlich die Grenzen austauschen, bekomme diese Stammfunktion und mit den entsprechenden Werten hier bleibt nur noch dieser Term hier übrig. Ich glaube, hier ist sogar auch ein Fehler drin, weil wenn man hier die obere Grenze minus die untere macht, die obere Grenze ist 0, die untere Grenze, da bleibt eine 1 stehen, dann hätte man hier minus minus müsste eigentlich plus geben. Aber gut, sei es drum, ist ja nur der Vorfaktor. Dann haben wir also diesen Term, der eingesetzt jetzt wieder in unsere Ausgangsformel ergibt gerade E0 mal L. Und genau das würde man ja auch erwarten, wenn man das ganz normal integriert über E0 dz. Von 0 bis L, kommen wir genau auf das gleiche Ergebnis. Und wir haben das Ganze jetzt einfach nochmal hergeleitet über die Magnetfelder. Das heißt, das ist auch nochmal eine Bestätigung, dass diese Magnetfelder, die wir hier so schön gezeigt haben, dass das richtig sein muss. Das Ganze ist also konsistent. Ja? Okay, jetzt wollte ich nochmal zum Schluss etwas zeigen, was der Herr Potlech vor 2 Wochen schon mal zeigen wollte, aber es nicht so ganz funktioniert hat. Es lag aber zu seiner Entschuldigung, muss man sagen, daran, dass diese Cola-Flasche nicht so ganz mehr funktionstüchtig war. Vermutlich war da ein Kontakt nicht mehr ganz richtig. Und die Frequenz dieser Cola-Flasche war vermutlich auch außerhalb des Analyzers. Okay, jetzt wollen wir uns also mal ganz kurz nochmal die Eigenschaften dieser Pillbox anschauen. Wir messen also mal das Spektrum davon. Wir haben jetzt hier einen relativ großen Bereich von 300 kHz bis 1,5 GHz. Ist natürlich viel zu groß. Wir möchten also mal näher ran zoomen. Setzen uns auf das Maximum. Schieben das Maximum in die Mitte. Und zoomen mal ein wenig ran. Ups. Und hier sieht man schon entsprechend, also das wäre jetzt die Grundmode von dieser Box. Die liegt bei 843,13 MHz. Und Moment. Jetzt wollen wir uns mal die Güte anschauen. Hat keine allzu gute Güte, diese Box. Ja. Es liegt einfach an dem Material und auch an der Kontaktierung natürlich. Die hätte jetzt eine Güte von 69. Ja. Wenn wir uns vielleicht noch mal zum Vergleich das anschauen, was wir hier für eine Annahme für die Güte gemacht haben. Wenn man jetzt also eine idealisierte Pillbox, muss man natürlich dazu auch sagen, nimmt. Ja. Das heißt, man hätte hier natürlich eine aus Kupfer mit einem idealen Leitwert von Kupfer, dann hätte man eine Güte von 25.500. Haben wir hier natürlich nicht ganz. Ja? Das heißt, ja, entsprechend dem Material und Kontaktierung ist jetzt natürlich auch nicht so gut, weil es ja nicht verschweißt ist, sondern einfach nur aufgesteckt. Ja? Sieht man das. Was man hier aber auch noch ganz gut sehen kann, ist, man kann diese Box hier auch ganz leicht in der Frequenz tunen. So würde man auch in der Praxis eine Kavität tunen, indem man mechanisch Druck ausübt. Ja, ich drücke jetzt quasi hier drauf und sehe, wie sich die Frequenz immer weiter nach links verschiebt. Ja. Ich tune also diese Box in der Frequenz nach unten. Das sieht jetzt hier zwar nicht nach allzu viel aus, was ich hier verschiebe. Ja. Ich gehe also von etwa 840, aber immerhin, ja doch, sind 4-5 MHz. Ja? Und bei supraleitenden Beschleunigern, da sind schon wenige 100 Hertz sehr ausschlaggebend, weil wir eine sehr kleine Bandbreite haben. Das heißt, über diesen Effekt, der dann nicht so groß ist wie hier, wo ich einen halben Zentimeter reindrücke, sondern wo ich einfach nur wenige Mikrometer das Ganze reindrücke, macht das eben schon ordentlich was aus.
Wird die Frequenz geringer?
Ja.
Okay. Entspricht ja jetzt nicht so dem, ich, was man intuitiv erwarten würde.
Ich verdränge, also man muss es so sehen, ich verdränge elektrisches Feld. Ja? Oder auch, wenn man sich das als Schwingkreis anschaut, ich erhöhe die Kapazität dadurch. Ja? Als ob ich einen Plattenkondensator habe und die beiden Platten näher aneinander rücken, was ich ja quasi in der Mitte mache. Ja? Ich drücke quasi diese Platten näher zusammen. Dadurch wird die Kapazität größer, ja? Und entsprechend die Frequenz kleiner. Man kann sich das quasi ganz simpel betrachtet als folgendermaßen vorstellen. F ist proportional zu 1 durch LC. Ne? Oder besser gesagt, Wurzel LC. Ja, aber ist sehr wurscht. Und ja, wenn ich jetzt die Kapazität vergrößere, verringert sich die Frequenz. Ganz einfach betrachtet. Von daher, ja, ein bisschen verständlich natürlich. Man würde eigentlich erwarten, dass die Frequenz vielleicht hochgeht, aber das liegt aber an was anderem. Und zwar, wenn ich jetzt hier drauf drücke, das kann ich jetzt hier vielleicht nicht so gut anschaulich darstellen, ja. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht die Frequenz hoch. Ja, das geht jetzt hier natürlich nicht. Ja, doch, ein bisschen sieht man es. Ja. Da geht es ein bisschen, wandert die nach rechts. Da ist es nämlich genau dieser Effekt. Ja. Wenn ich den Radius verringere, geht die Frequenz nach oben. Ja, aber hier liegt es daran, hier verdränge ich das Magnetfeld und hier das elektrische Feld. Ja.
Wenn es keine TE-Mode wäre, sondern
keine TE-Mode?
Dann,
ja, also wie gesagt, das hängt immer damit zusammen, an welcher Stelle ich Feld verdränge und welches Feld ich verdränge. Ja? Es gibt auch Bereiche, wo, wenn da kaum Feld ist und ich drücke da irgendwas oder führe einen Gegenstand ein, dann passiert nicht viel. Ja? Also das Entscheidende ist immer, welches Feld an welcher Stelle wie stark verdrängt wird. Und das hat dann direkten Einfluss auf die Frequenz. Und genau diesen Effekt, den nutzt man auch dann in der Praxis, um Kavitäten zu tunen. Okay. Gut, das war's dann auch für heute. Vielen Dank.